Hallo, herzlich willkommen zur Ringvorlesung. Unser heutiger Gast ist Sibylle Bauriegel. Sie ist Geografin an der Uni Bonn, ist in der Stadt- und Umweltforschung und der Geschlechterforschung zu Hause und beschäftigt sich in diesem Kontext mit sozial-ökologischer Transformation. Zusammen mit Christa Wichterich und der Rosa-Luxemburg-Stiftung hat sie eine Broschüre herausgegeben zum Thema feministische Perspektiven auf sozial-ökologische Transformation. Und sie wird heute vortragen zu Geschlechterverhältnissen einer nachhaltigen Lebens- und Wirtschaftsweise. Und damit übergebe ich an Sibylle Bauriegel. Wenn wir ein bisschen mehr Licht haben, dann
okay, auch von mir einen schönen guten Abend. Wenn man bei einer Ringvorlesung zu Gast ist, weiß man ja immer nicht so genau, was für ein Publikum einen erwartet. Also ich freue mich erstmal, dass so viele den Weg hierher gefunden haben. Und es sind vermutlich einige auch dabei, die hier nicht studieren, sondern aus Interesse an der Ringvorlesung hier den Weg rausgefunden haben. Also ich hoffe, ich kann alle Interessen hier für alle was bieten. Ich habe... bin eingeladen worden hier in dem Kreis, der, wie ich finde, sehr kompetenten Wissenschaftler, die zu Transformationen arbeiten, hier einen Beitrag vorzustellen, der sich mit feministischen Perspektiven beschäftigt. Es sind einige andere in der Ringvorlesung eingeladen, die auch feministische Ansätze vertreten. Ich werde mich hier in dem Vortrag heute darauf konzentrieren und deswegen habe ich auch den Titel gewählt, Transformation und Patriarchat, damit Sie gleich wissen, was Ihnen bevorsteht. Ich möchte mich nämlich explizit mit Differenzstrukturen von Ungleichheitsverhältnissen auseinandersetzen. Und die Einleitung zu der Ringvorlesung zielt ja auf Gerechtigkeitsfragen. Eine der übergeordneten Fragen war, weshalb bleibt trotz verbreitetem Krisenbewusstsein ein sozial und ökologisch gerechter Umbau der Gesellschaft aus? Also ich möchte mich auf gerechten Umbau der Gesellschaft konzentrieren, mit Fokus auf Ungleichheitsstrukturen entlang von Geschlechterverhältnissen. Und ich bin auch eingeladen worden, im Mittelteil der Vorlesung vorzutragen, wo es um Umsetzungsformen geht. Also ich soll nicht nur die Probleme definieren, sondern auch Umsetzungsperspektiven hier diskutieren. Und entsprechend habe ich auch meinen Vortrag strukturiert. Und ich habe Ihnen als Willkommen schon mal ein Beispiel mitgebracht in Form eines Cartoons, der thematisiert, dass es unterschiedliche Maßstabsebenen gibt der Transformation. Das ist ein Beispiel für eine individuelle Praxis der Transformation und auch darauf zielt, dass es Transformationspraktiken gibt, die uns teilweise schon bekannt sind. Transformation zielt in die Zukunft. Es wird viel diskutiert über zukünftige technologische Möglichkeiten der Transformation. Das ist eine Technik, die wir auch aus der Vergangenheit kennen. Und dieser Cartoon zielt auch darauf, deswegen habe ich ihn mitgebracht, dass rollenkonforme Reproduktionsverhältnisse auch eine Rolle spielen, wenn wir uns über sozial-ökologische Transformation unterhalten. Und er soll auch darauf zielen, dass ich mich heute im Fokus mit Fragen der sozial-ökologischen Transformation mit dem Ziel, Antworten auf den Klimawandel zu finden, darauf konzentrieren möchte. Braucht irgendwann eine Übersetzung zu dem Cartoon? Ja. Also der Cartoon sagt, nach Jahren der Forschung und des Experimentierens hat Peck sich selbst an die Front der Wind- und Solarkraft gebracht. Ja? Und damit einen Beitrag für den Klimaschutz geleistet. Ich mache direkt weiter mit einer zweiten Abbildung, die sich auch mit Geschlechterverhältnissen beschäftigt. Ich bin schon einige Jahre tätig im Kontext der Klimaforschung, der sozialwissenschaftlichen Klimaforschung. Und ich habe Ihnen hier ein Bild mitgebracht von Kollegen aus Hamburg. Ich habe lange in Hamburg gearbeitet. In Hamburg ist das Max-Planck-Institut für Meteorologie ansässig und das Max-Planck-Institut für Meteorologie ist ein sehr wichtiger Stichwortgeber für die deutsche Klimaforschung. Und das ist eine Form der Inszenierung von Klimaforschern. Sie sehen im Hintergrund das Gemälde Die Geburt der Venus. Und diese drei bekannten Klimaforscher, aktiv ist vor allem, den kennen Sie wahrscheinlich, Mojib Latif, der zurzeit in Kiel tätig ist in der Klimaforschung, und die sich hier inszenieren im Kontext von Geschlechterverhältnissen, um ihre Stellung zu, ja, nach außen zu tragen. Und diese Abbildung haben sie auch selbst motiviert veröffentlicht. Dann noch ein drittes Beispiel zum Thema Geschlechterverhältnisse. Eine Form der Repräsentation von Frauen in Klimawandelstudien. Solche Abbildungen können Sie selber schnell finden, indem Sie in Ihrer Suchmaschine mal das Stichwort Klima und Geschlecht eingeben. Und das sind die Abbildungen mit den meisten Klicks, die Sie da finden. Das sind alles Abbildungen, die in UN-Dokumenten verwendet werden. Und das Interessante ist bei dieser Bildersuche, dass es alles Abbildungen sind, die zum Thema Geschlechterverhältnissen ausschließlich Frauen zeigen. Also ein Geschlechterverhältnis im Klimawandel scheint ein Frauenthema zu sein. Wir diskutieren über Geschlecht und thematisiert werden ausschließlich Frauen, die mit dem Thema offensichtlich zu tun haben. Ich habe das hier mal gekennzeichnet als Form der Feminisierung von Klimavulnerabilität. Wenn Geschlechterverhältnisse im Kontext des Klimawandels thematisiert werden, wird in der Regel über die Verwundbarkeit des Klimawandels gesprochen, der im Vordergrund steht. Und wenn wir über Verwundbarkeit durch den Klimawandel sprechen, sind Bilder von Frauen im globalen Süden auf dem Tablett. Und was Sie hier auch erkennen können, es sind in der Regel Frauen, die Reproduktionsarbeit leisten. Ja? Und das sind Assoziationen, die Sie wahrscheinlich auch kennen, wenn Sie sich mit dem Thema Klimawandel beschäftigt haben. Wenn Sie regelmäßig die Zeitung lesen, werden Sie auf diese Thematisierung und diese Abbildung treffen. Ja? Also die Problematik, die mit Klimawandel verbunden wird, ist Vulnerabilität. Und die Lasten, die Frauen im globalen Süden durch den Klimawandel zu tragen haben. Ja? Das sind Formen der Repräsentation von Geschlechterverhältnissen, wie sie in der internationalen Klimapolitik diskutiert wird. Und darauf möchte ich mich im Folgenden konzentrieren. Also es findet eine spezifische Territorialisierung statt. Der Fokus des Klimawandels liegt im globalen Süden. Und der Fokus liegt auf eine bestimmte Geschlechtergruppe. Und zusätzlich können Sie auch erkennen, auf eine bestimmte Altersgruppe, nämlich Frauen in der Reproduktionsphase. Und das habe ich in dem Vortrag geplant. Kurz zu meinem Hintergrund. Themen, mit denen ich mich beschäftige seit vielen Jahren. Ich habe mich lange beschäftigt mit Fragen der Transformation, und zwar im Kontext der nachhaltigen Stadtentwicklung, im Kontext der Energiewende in Deutschland, im Kontext der Klimaanpassung in Deutschland und in den letzten Jahren vor allem zu Fragen des Landnutzungswandels für Klimaschutzmaßnahmen in Ostafrika. Und das sind Fragen, die mir immer wieder begegnen, nämlich Fragen nach der Verteilung und Verantwortung für Klimaschutzmaßnahmen und Energiewendeleistungen und inwieweit werden Geschlechterrollen dabei funktionalisiert, also wem werden die Aufgaben des Klimaschutzes zugewiesen, Fragen der Risiken der Energiearmut und inwieweit Geschlechterungleichheit entlang von Einkommensverteilung hier eine Rolle spielt. Großes Thema vor allem auch im globalen Süden, im Kontext von Emissionshandel. Darauf möchte ich auch noch eingehen, nämlich der Widerstand gegen Klimaschutzmaßnahmen und aufgrund der Frage, wie geschlechtsspezifisch Lasten des Klimaschutzes hier verteilt sind. Ein anderer Fokus ist die Frage nach den Akteuren der Problemdefinition und deswegen habe ich das Bild der drei Klimaforscher eben mitgebracht, die dominanten Akteure der Klimaforschung sind in der Regel Vertreter aus der Mythologie und anderen Naturwissenschaften. Und hier ist ein bestimmtes Geschlechterbild dominierend. Und Fragen, mit denen ich mich schon lange beschäftige, setzen sich mit der Praxis der Wissensproduktion auseinander und immer die Frage, inwieweit androzentrische, also auf Männer bezogene Referenzen hier eine große Rolle spielen. Und dazu möchte ich Ihnen einige Beispiele liefern. Und mich im Folgenden mit diesen Fragen auseinandersetzen. In welcher Weise werden die Kategorien Frau und Geschlecht in Transformationsdiskursen B und Fairhandel bzw. instrumentalisiert? Werden die Lasten der Transformation entlang sozialer Hierarchisierung verteilt und Geschlechterverhältnisse reproduziert? Als eine weitere Frage, und das ist ja auch eine Aufgabe von der Veranstaltungsreihe hier, gibt es Alternativen zur patriarchalen geschlechtlichen Arbeitsteilung in der deutschen Debatte zur sozial-ökologischen Transformation? Und ein Standpunkt, den ich dabei vertrete, wenn wir uns das Verhältnis von Geschlechterstrukturen und Klimawandel genauer ansehen, gibt es keine einfache Kausalität zwischen Klimawandel, Klimapolitik und Geschlechterverhältnissen. Sondern wir müssen uns genauer die dahinterliegenden Strukturen ansehen, die hier thematisiert werden. Und das möchte ich an drei Beispielen machen. Die sind Ihnen vielleicht sogar geläufig. Zuerst möchte ich ein bisschen noch eingehen auf Geschlechterverhältnisse, wie sie in der internationalen Klimapolitik thematisiert werden. Sie haben wahrscheinlich die großen Klimakonferenzen, jetzt im November hatten wir eine, und vor allem die große Klimakonferenz in Paris, da möchte ich kurz darauf eingehen, wie hier Geschlechterverhältnisse thematisiert wurden. Und dann möchte ich Ihnen drei Beispiele vorstellen, unterschiedlicher Praktiken Geschlechtergerechtigkeit in der Klimapolitik zu thematisieren. Das erste Beispiel setze ich mit Effizienzkochern auseinander, die im globalen Süden eine große Rolle spielen. Hier möchte ich Ihnen ein Beispiel aus Ostafrika bringen. Und auch in Ostafrika ein Beispiel, das mehr ein Bottom-up-Prozess, ein Empowerment von Frauen darstellt, nämlich das Green Belt Movement. Und ein Beispiel aus Deutschland, das sich mit der kommunalen Energiewende beschäftigt. Und daraus ableitend möchte ich Ihnen ein paar Perspektiven und relevante Fragestellungen aus meiner Sicht vorstellen, wie eine feministische Perspektive in der Diskussion um sozial-ökologische Transformation und Antworten auf die Krise aussehen können. Zuerst zu den Klimagipfeln. Ich habe Ihnen hier ein Zitat aus der Präambel mitgebracht. COP21, das ist das Kürzel für die Pariser Klimaverhandlungen. Sie haben wahrscheinlich mitverfolgt, dass das Paris Agreement nach und nach verabschiedet worden ist. Einige Staaten stehen wieder auf der Kippe, ob sie vielleicht sich wieder zurückziehen von dem Vertragswerk. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, das Agreement genauer anzusehen. Die Präambel des Paris Agreements ist relativ kurz, darüber wurde sehr lange gerungen. Und ich möchte Ihnen einen ganz kurzen Abschnitt hier zeigen, der sich mit Fragen von Geschlechterverhältnissen auseinandersetzt. Parties should, when taking action to address climate change, respect, promote and consider their respective obligations on human rights, the right to health, the rights of indigenous peoples, local communities, migrants, children, persons with disabilities, and people in vulnerable situations, and the right to development, as well as gender equality, empowerment of women, and intergenerational equity. Allein an der Länge des Satzes sehen Sie, dass hier versucht wurde, alle marginalisierten Gruppen zusammenzufassen zum Thema Gleichheit und Gerechtigkeit. Und das finde ich zum einen erstmal ein interessantes Statement und dass es um verschiedene Geschlechterverständnisse geht. Es wird vom Recht auf Entwicklung gesprochen, es wird über Gerechtigkeit gesprochen, es wird über Empowerment gesprochen und über Gleichheit gesprochen. Und das ist eine wichtige Frage, die ich auch gerne zur Diskussion stellen möchte. Wenn wir uns über gerechte sozial-ökologische Transformation unterhalten, was für eine Kategorie von Gerechtigkeit wir hier überhaupt diskutieren? Geht es um Gerechtigkeit oder Gleichheit? Wenn wir über Gleichheit sprechen, wer ist die Referenzgröße, um Gleichheit zu erreichen? Also Gerechtigkeit ist ein sozial nicht unproblematische Zukunftsdimension, die verschiedene Normen anspricht, die es auszuhandeln gibt. Einen weiteren Aspekt finde ich hier interessant, dass verschiedene marginalisierte Gruppen zusammengefasst worden sind, also Indigene, lokale Gemeinschaften, Migranten, Kinder, Personen mit Behinderung, Frauen und verschiedene Altersgruppen. Ja. Das ist so das Portfolio, in dem Geschlecht thematisiert wird. Und Geschlecht wird hier, Gender Equality, Geschlechtergerechtigkeit, wird immer direkt assoziiert mit Empowerment von Frauen. Also auch hier in dem Paris Agreement wird Geschlechterverhältnis mit Situation von Frauen gleichgesetzt. Und das ist eigentlich der relevante Punkt. Bei den ganzen Klimaverhandlungen geht es um eine freiwillige Willensbekundung. Ja? Deswegen habe ich hier dieses relevanteste Wort markiert. Die Beteiligten, die dieses Agreement unterschrieben haben, sollen sich daran orientieren. Ja? Das fällt relativ leicht, sowas zu unterschreiben. Und die Frage ist, welche Konsequenzen die Unterschrift unter so einem Präambel hat, die ganz starke Normsetzung eigentlich formuliert. Ja? Empowerment von Frauen und Gerechtigkeitsfragen. Und diese Aspekte werden nicht einklagbar sein. Also wenn wir uns solche Agreements angucken, der internationalen Klimapolitik, das sind ja Agreements, die Staaten unterschreiben. Ja, das ist kein soziales Commitment, sondern das ist ein multistaatliches Commitment. Ja, also umsetzen müssen Nationalstaaten diese Vereinbarung. Und die Frage ist, wer sind unsere Ansprechpartner, wenn wir uns wünschen, dass diese Vereinbarungen umgesetzt werden. Also wenn es um Fragen geht der Teilhabe an gesellschaftlichen Entwicklungen und Entscheidungen, nämlich der Verfahrensgerechtigkeit, diese Themen umzusetzen, wie können wir im Fall, hier in unserem Kontext, die deutsche Bundesregierung dazu bewegen, diese Aspekte umzusetzen. Genauso die Frage, inwieweit werden mit den Zielen, die hier formuliert werden für den Klimaschutz, rollenkonforme Arbeitsverhältnisse reproduziert. Darauf möchte ich noch mit Beispielen eingehen. Und die Frage der Verteilungsgerechtigkeit, haben alle Beteiligten den gleichen Zugang zu Ressourcen, um mit den Problemen des Klimawandels umzugehen. Und natürlich die Frage, wer ist verantwortlich, Klimaschutzaufgaben zu leisten. Und noch ein zweites Zitat, das will ich nicht ganz vorlesen, nur die markierten Stellen. Zwischen den großen Klimagipfeln gibt es sozusagen Vorbereitungsgipfel. Ja? Und die finden meistens in Bonn statt, weil da das Headquarter der des Klimasekretariats sitzt. Die finden in der Regel auch immer so im Mai, Juni statt. Und bei dem letzten Workshop der UN-Klimakonferenz war Gender and Climate Change, also Geschlechterverhältnisse und Klimawandel, eins der großen Themen. Und hier wurden Fragen diskutiert, wie Klimaschutzaspekte geschlechtergerecht umgesetzt werden können. Und auch hier stand im Fokus der Hinweis darauf, dass Frauen prädestiniert sind, hier einen Beitrag zu leisten, weil sie Reproduktionsarbeit leisten. Ja? Also bestimmte Konsumentscheidungen treffen, die zum Beispiel den Wärmebedarf ansprechen oder Formen des Energieverbrauchs, Energy for Heating and Cooking. Und die Frage ist, welche, inwieweit Frauen ihr Wissen und ihre Anpassungsfähigkeiten hier optimal einbringen können. Also das Ziel dieser Diskussion ist, das, was hier genannt wird, die Skills, die Frauen einbringen, also die Fähigkeit, energieeffizient, Klimawandel angepasst zu agieren, hier besser in Wert zu setzen. Ja? Und ein wichtiges Stichwort hier, untapped resources, das, was Frauen einbringen können in diese Diskussion, ist noch eine zu wenig erschlossene Ressource. Ja? Also die aktuelle Diskussion zielt sehr stark darauf, Frauen bzw. ihre Reproduktionstätigkeit stärker einzubinden in Klimaschutzmaßnahmen. Also zu dem Abschnitt der internationalen Klimapolitik, mein Statement, hier wenn über Geschlechterverhältnisse diskutiert werden, wird Frau als Differenzkategorie thematisiert. Es geht immer um eine Abgrenzung von welchen Beitrag leisten Frauen in dieser Diskussion. Ich würde das nennen eine sozial produzierte Verwundbarkeit, wenn davon ausgegangen wird, dass besonders Frauen, also als Globalkategorie, besonders verwundbar sind durch Folgen des Klimawandels, dass Frauen bestimmte Potenziale bieten für den Klimaschutz, die in Wert gesetzt werden können und deren Kapazität genutzt werden soll für den Klimaschutz. Und die Frage ist, inwieweit ein hier genanntes Empowerment tatsächlich zu einer politischen Teilhabe führen kann in der Diskussion um eine sozial-ökologische gerechte Transformation. Und in welchem Feld diese Diskussion der internationalen Klimapolitik ablaufen, möchte ich Ihnen kurz skizzieren. Die Klimapolitik hat sich in den letzten 30 Jahren stark verändert. Einige von Ihnen haben die Diskussion wahrscheinlich seit den 90ern verfolgen können. In den 90ern war das Thema Nachhaltigkeit im Fokus. Ja? 1992, die Agenda 21 war ein Riesenthema. Viele von Ihnen, vielleicht auch einige, die hier sind, haben sich auch in Agenda 21 Gruppen engagiert, die auf lokaler Ebene eine wichtige Rolle gespielt haben. Und hier war oft die Frage, inwieweit ein Beteiligen von Frauen hier eine große Rolle spielen kann. Und in dem zentralen Dokument der Nachhaltigkeitspolitik, der Agenda 21, die in Rio verabschiedet worden ist, war das ein wichtiger, auch von vielen Frauengruppen erkämpfter Meilenstein, dass Frauen hier thematisiert wurden und als ihr Potenzial als lokale Umweltmanagerin hier explizit benannt worden ist in der Agenda 21. Und ich möchte noch mal ein bisschen in Erinnerung rufen, die Euphorie, die mit der Agenda 21 verbunden war, ist überhaupt nicht mehr zu vergleichen mit den großen Umweltkonferenzen, die heute stattfinden. Das war eine große, eher bottom-up organisierte, mit großem Engagement von sozialen Bewegungen vorbereitete große Konferenz. Und es war die Idee, dass hier 1992 nach dem Ende der Blockstrukturen neue Formen der globalen Zusammenarbeit möglich wären. Ja? Und dass es möglich wäre, mehr soziale Gerechtigkeit und Umweltgerechtigkeit auf internationaler Ebene zu diskutieren, zu vereinbaren und auch voranzubringen. Und diese Idee der Nachhaltigkeit, die in den 90ern eine große Rolle gespielt hat, hat sich immer mehr verschoben, so um die 2000er, zu einem Verwundbarkeitsdiskurs. Also es stand immer mehr im Fokus, wir leiden unter den Folgen der globalen Umweltveränderung und explizit unter den Folgen des Klimawandels. Ein großes Stichwort, was bei den großen Klimakonferenzen immer genannt wurde. Wir haben die Apokalypse sozusagen vor der Tür. Wenn Sie bei dem Paris-Gipfel sind alle Staatspräsidenten aufmarschiert und hatten 3 Minuten Zeit zu sprechen. Und alle haben darauf hingewiesen, die Katastrophe steht vor der Tür und wir müssen sofort handeln. Und um diese Katastrophe zu kennzeichnen, wurden von vielen Bildern der Verwundbarkeit aufgerufen. Und da tauchen dann diese Abbildungen wieder auf, die ich Ihnen am Anfang gezeigt habe. Also vor allem Frauen, die darunter leiden, dass sie ihre Familien nicht versorgen können, als Folge des Klimawandels. Und was wir aktuell beobachten und was bei Paris-Gipfel auch eine große Rolle gespielt hat, den Klimawandel zunehmend auch als Chance und Option für neue Wachstumspotenziale zu verstehen. Und den Begriff grüne Ökonomie, grünes Wachstum, wahrscheinlich haben das auch schon andere hier in der Veranstaltungsreihe thematisiert. Ein Aspekt der grünen Ökonomie, also durch neue Technologien im Umgang mit dem Klimaschutz, wir kennen die Diskussion in Deutschland vor allem, wenn es um Energiewende durch Windkraft oder Solarenergie geht und andere Technologien, die in Zukunft eine große Rolle spielen werden. Und ein Aspekt dabei ist die Inklusion von Frauen im Reproduktionsbereich. Und da möchte ich Ihnen ein paar Beispiele nennen und die unterschiedlichen Diskurse, die ich hier genannt habe, also das sind so, an den 3 Diskursen hängt sich aktuell die internationale Klimadebatte auf, ist mit unterschiedlichen Praktiken verbunden. Die Nachhaltigkeitsdiskussion und die Verwundbarkeitsdiskussion, das sind die Aspekte, die vor allem Gerechtigkeitsfragen ansprechen. Nachhaltigkeit und grüne Ökonomie, das ist das zentrale Argument. Mit der grünen Ökonomie können wir Wachstumsschübe generieren und das Problem der zunehmenden Armut durch Folgen des Klimawandels und zusätzlich durch die zunehmende Anzahl der Weltbevölkerung hier bearbeiten. Und ein dritter Aspekt, der eine große Rolle spielt in der Klimadebatte, technologische Innovation als ein Treiber für die Antworten auf die aktuelle Krise, mit der wir zu tun haben. Und implizit zu diesen Diskussionen, technologische Innovation, Armutsbekämpfung, Gerechtigkeitsfragen, stehen dichotome Verständnisse von Geschlechterverhältnissen. Also es gibt unterschiedliche Geschlechter, die mit unterschiedlichen rollenkonformen Praktiken verbunden werden. Und die in der Klimapolitik laufend festgeschrieben werden. Also zur Reproduktionsarbeit sind ausschließlich Frauen zuständig. Das lernen wir, wenn wir diese Texte lesen. Und es wird ein Nord-Süd-Verhältnis reproduziert, vor allem durch die internationalen Klimaschutzinstrumente, die im Rahmen des Emissionshandels laufen. Der ein Handel ist zwischen Partnern im Norden und im Süden. Und wie sich das einschreibt in Geschlechterverhältnisse, möchte ich Ihnen vorstellen. Am Beispiel der sogenannten Effizienzkocher. Ich habe das mal genannt, Kochen für den Klimaschutz. Das ist in der Entwicklungspolitik gar keine neue Diskussion. Das Kochen auf... Können Sie nicht gut sehen hier vorne? Ja, okay, es kommen ein paar Bilder. Ja? Okay, also auch hier geht es wieder um Verhältnisse von armen Menschen im globalen Süden, die auf solchen Kochern ihr Essen zubereiten. Und das war in der Entwicklungszusammenarbeit schon in den 70ern, 80ern ein großes Thema, nämlich diese Form des Kochens ist gesundheitsschädlich, wenn man den Rauch einatmet. Also auch hier diese Themen, die hier genannt wurden, das ist gesundheitsschädlich, man muss viel laufen, um den Rohstoff zu sammeln, um so kochen zu können. Und auch schon in den 80ern hat vor allem auch die deutsche Entwicklungszusammenarbeit hier investiert, um andere Kocher zu verbreiten. Und das sind aktuelle Daten, die das Internationale Energieagentur zusammengetragen hat. Es gibt aktuell weltweit 2,6 Milliarden Menschen ohne Zugang zu gesunden Kochmöglichkeiten. Also ein großes Thema für viele Menschen. Und das wird aktuell stark verbunden mit der Frage der Energieeffizienz. Ja? Es geht mir nicht mehr nur um die Frage, wie lässt sich das gesünder organisieren und mit weniger Aufwand der Ressourcenversorgung und auch der Kosten, die damit verbunden sind, sondern auch der Frage, wie können wir dadurch Energie einsparen. Ja? Und das ist ein Schema von einem privaten Anbieter, der diese alternativen Kocher vermarktet, die mit weniger Rohstoff gleiche Heizkraft erzielen. Und es gibt auch Kocher, die gleichzeitig noch hier Energie für zum Beispiel eine Lichtquelle bieten. Und das Argument ist, dadurch lässt sich Kohlenstoffemissionen minimieren. Ja? Also eine Form von Multiple Win. Ja? Das ist gesünder, das braucht weniger Arbeitskraft und das spart Emissionen ein. Und was haben diese Frauen, die Sie hier sehen, davon, dass Emissionen eingespart werden? Die Idee ist, diese Reproduktionstätigkeit von Frauen für den internationalen Kohlenstoffmarkt in Wert zu setzen. Ja? Dass Frauen im globalen Süden Effizienzkoche angeboten werden, sie können gesünder kochen und gleichzeitig kann der globale Norden noch von den Emissionsreduktionen profitieren. Und dafür gibt es sehr viele Beispiele. Ich habe Ihnen nur mal drei mitgebracht. Das ist ein privater Anbieter, der in Ostafrika aktiv ist. Hier sehen Sie noch, das ist das schlechte Beispiel und das Gegenbeispiel sind effiziente Kocher. Vielleicht kennen Sie diesen Anbieter auch. Wenn Sie eine Flugreise machen und Ihre Flugemissionen kompensieren möchten, können Sie zum Beispiel bei dieser Institution MyClimate Geld einzahlen und die werden dafür Effizienzkocher anschaffen und verteilen, ja, und Ihre Kohlenstoffemissionen gegenrechnen. Das Argument, das damit verbunden ist, sind diese multiplen Win-Optionen, nämlich eine Reduktion der Holzkohleproduktion und Abholzung, also eine Bewahrung von Wald als Sauerstoffspender bzw. Kohlenstoffsenke, gleichzeitig reduzierte Energiekosten und ein Erhalt von Biodiversität. Und über den Zertifikathandel, und das ist das, was für uns interessant ist, durch den Zertifikathandel, nämlich ich kann einzahlen, um das zu veranlassen, dass im globalen Süden Effizienzkocher benutzt werden und meine Emissionen gegenrechnen. Ja? Das ist das, was mit Null-Emissionen gemeint ist. Ja? Wir emittieren Kohlenstoff so, wie wir es gewohnt sind, und kann es aber auf Null rechnen, wenn irgendjemand anders unseren Kohlenstoff reduziert. Und das ist ein Rechenexempel. In der Klimaforschung sprechen wir auch von Carbon Matrix, nämlich diese Kohlenstoffreduktionsrechnung. Und dafür muss man, Sie kennen das, aktuell wird ja viel diskutiert, wie viel VW leistet mit effizienten Motoren, dass Emissionen eingespart werden. Also das ist immer eine Schätzung, ja, was man einsparen kann. Und für die Einsparung durch Effizienzkocher wird berechnet, pro Kocher pro Jahr eine Tonne Emissionen einsparen. Ja. Und wenn Sie dafür bezahlen, für diese eine Tonne, weil Sie über Ihren Flug zum Beispiel haben Sie vielleicht 5 Tonnen verbraucht, so ein Standardflug sind 5 Tonnen, dann finanzieren Sie 5 Kocher. Ja? Und dann haben Sie das wieder neu berechnet. Gleichzeitig sind die Verbreitung von Effizienzkochern wird in Deutschland auch ganz massiv über die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, also unsere deutsche Agentur für Entwicklungszusammenarbeit, organisiert. Und ich habe Ihnen nur die Zahlen für Kenia mitgebracht, für 6 Jahre. Da hat allein die deutsche Entwicklungsorganisation 1,4 Millionen Effizienzkocher verbreitet in Kenia. Ja, nur in Kenia. Das heißt, Deutschland konnte sich gut schreiben, 1,4 Millionen Einsparung CO2. Ja. Und das zeigt Ihnen, was für ein Markt dahinter steht im Kontext der Kohlenstoffemissionsökonomie. Und hier das Beispiel MyClimate hat allein in Kenia 80.000 Kocher verbreitet. Und die Frage ist, wer davon profitiert. Diese Personen, die die effizienten Kocher nutzen, profitieren davon, dass sie weniger Rauch einatmen müssen. Also sie profitieren davon, dass sie gesünder kochen können. Sie profitieren aber nicht finanziell von den Emissionseinsparungen. Ja? Der Emissionshandel findet nicht zwischen den Frauen statt, die einen effizienten Kocher benutzen, sondern der findet zwischen den Agenturen statt, wie zum Beispiel MyClimate und Ihnen, wenn Sie diesen Kocher nutzen wollen. Ja? Also eine ökonomische Entwertsetzung von Reproduktionsarbeit von Frauen, die selber nicht finanziell davon profitieren. Ein Beispiel möchte ich Ihnen noch bringen. Das habe ich mit Selbstermächtigung von Frauen überschrieben. Im Kontext der internationalen Klimapolitik in den 90ern haben ganz massiv internationale Frauengruppen sich eingebracht, das Thema Geschlechtergerechtigkeit in den Fokus zu stellen. Aktuell sind immer noch internationale Organisationen tätig im Rahmen der Klimakonferenzen und versuchen, das Thema Geschlechtergerechtigkeit hier einzubringen und mit Fokus auf die Beispiele, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, stärker ein Augenmerk zu legen auf Fragen der Ungerechtigkeitsstrukturen, die mit den aktuellen Abkommen thematisiert werden. Die immer wieder thematisieren, dass Frauen die größten Lasten tragen beim Klimaschutz, wie er aktuell organisiert wird, und die immer wieder anmahnen, dass die technologischen Lösungen, die darauf zielen, diese Nullemissionen berechnen zu können, Geschlechterverhältnisse reproduzieren, also geschlechtliche Arbeitsteilung reproduzieren. Ich möchte Ihnen ein zweites Beispiel nennen, was Sie vielleicht auch kennen, weil das schon sehr lange ein Thema ist. Auch aus dem ostafrikanischen Raum, nämlich auch aus Kenia, das Green Belt Movement. Ich habe Ihnen hier ein Bild mitgebracht der zentralen Akteurin, nämlich Wangari Maathai. Das ist ein Grund, warum diese Umweltbewegung, Umwelt- und Frauenbewegung so bekannt geworden ist, weil Wangari Maathai einen Nobelpreis für diese Aktivität bekommen hat, was relativ ungewöhnlich ist. Sie hat nämlich einen Friedensnobelpreis bekommen und ist Naturwissenschaftlerin. Und das hat damit zu tun, dass sie eine Bewegung initiiert hat in den 70er Jahren, weil sie beobachtet hat, dass durch die massive Abholzung in Kenia sich Trockenräume ausgebreitet haben und vor allem Wasserregime sich verändert haben. Ja? Und dass sie festgestellt hat, die Leidtragenden dieser Entwicklung sind vor allem bäuerliche Bevölkerung und diese Zusatzleistung, die damit verbunden ist, nämlich Wasser zu organisieren und mit den veränderten Trockenregime umzugehen, vor allem Frauen sind. Und deswegen hat sie eine Umweltbewegung verbunden mit einer Aktivität mit Frauenbewegungen in Kenia und angefangen Anfang der 70er Jahre Baumschulen zu gründen. Und mit diesen Baumschulen wollte sie vor allem Frauen ermächtigen, einen Beitrag zu leisten, ihre Agrarflächen wieder aufzuwerten und zusätzlichen Beitrag zu leisten, den Wasserhaushalt in Kenia aufzuwerten. Mit ihrer Kampagne ist sie in den 70er Jahren sehr bekannt geworden und hat unter anderem dadurch, dass sie eine große Bewegung initiiert hat und in die Opposition mit der damaligen Regierung getreten ist, die diese Form von Graswurzelbewegung unterdrücken wollte, ist sie eine der wichtigen politischen Akteurinnen der Oppositionsbewegung in Kenia geworden. Und das ist ein interessantes Beispiel, um zu zeigen, wie Fragen der Transformation verschiedene Aspekte der Umweltbewegung, der Frauenbewegung und der politischen Bewegung, der Oppositionsbewegung verbindet. Ein drittes Beispiel möchte ich Ihnen noch bringen, weil ich natürlich auch ein Beispiel aus dem globalen Norden Ihnen zeigen möchte, was Sie wahrscheinlich auch kennen. Ich habe extra Beispiele ausgesucht, die schon seit den 80ern relevant sind. Wenn wir uns über sozial-ökologische Transformation unterhalten, müssen wir nicht immer nur in die Zukunft blicken, sondern auch reflektieren, welche Transformationsprozesse wir uns als Beispiel nehmen können. Und vielen ist das nicht mehr ganz so bewusst. Zentrale Protagonistin der Energiewende in Deutschland, vor allem den Fragen der kommunalen Energiewende, des dezentralen Umbaus der Energieversorgung, waren Gruppen, die sich unter dem Stichwort Mütter gegen Atomkraft zusammengeschlossen haben. Und das war in den 80ern eine sehr große Bewegung, ja, die sich mit den Gefahren von Atomkraft auseinandergesetzt haben. Und ein wichtiger Treiber für dieses Beispiel, was ich Ihnen hier vorstellen möchte, nämlich Schönau, war die Reaktion auf die Tschernobyl-Katastrophe. Ja. Und das war am Anfang eine Solidaritätsbewegung, vor allem mit den betroffenen Kindern in Tschernobyl, und eine Auseinandersetzung damit, wie gehen wir mit diesen gesundheitsschädlichen Risiken der Nutzung von Atomenergie um. Und es gab ziemlich schnell eine Auseinandersetzung damit, wenn wir Kontrolle gewinnen möchten über diese Risiken, müssen wir versuchen, auch die Kontrolle über die Energieproduktion und über die Energienetze zu gewinnen. Ja, also eine Diskussion, die heute brandaktuell ist, ja, mit der sich viele Kommunen auseinandersetzen. Ja. Kontrolle über kommunale Entscheidungen in die Hand zu nehmen. Und es wurde, Sie sehen, es ist ein längerer Prozess, aber immerhin in wenigen Jahren ein Bürgerentscheid auf den Weg gebracht, das Stromnetz in Bürgerhand zu bekommen, um Entscheidungshoheit zu gewinnen. Und es war auch relativ schnell klar, es geht nicht nur um die Netze, sondern auch um die Form der Produktion. Und es wurde ein Elektrizitätswerk in Bürgerhand gegründet. Einige von Ihnen kennen das wahrscheinlich auch, Elektrizitätswerke Schönau. Es waren mit die ersten, die erneuerbare Energien angeboten haben, als es die Möglichkeit gab, dass wir unseren Stromanbieter frei wählen können. Und dann, größerer Sprung, 2013 ist diese Initiative ausgezeichnet worden und die langjährige Geschäftsführerin Ursula Sladek mit dem Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet worden. Und ich habe Ihnen nur eins der Zitate mitgebracht, weil der Aspekt, dass hier Frauen sich engagiert haben, in der Preisverleihung eine sehr große Rolle gespielt haben, mit dem Wortspiel die Powerfrauen, mit Frauenpower haben in eigentlichen Männerdomänen, damit ist Energieversorgung offensichtlich gemeint, Mut, Engagement, Durchsetzungsvermögen, Risikobereitschaft und Beharrlichkeit bewiesen. Ja? Und vor dem Hintergrund der langen Geschichte war das ursprünglich keine Auseinandersetzung mit wir wollen die Männerdomäne kippen, sondern es war eine Auseinandersetzung mit Umgang mit Risiken der Energieproduktion, wo sich Frauen sehr engagiert haben. Okay, was können wir aus diesen Beispielen, sehr unterschiedlichen Beispielen der Transformation lernen? Das sind unterschiedliche Beispiele gewesen, wie Frauen, ich habe sie genannt, Change Agents, also Akteure des Wandels sind. Und die Frage ist, was wir daraus lernen können, ob in dem Fall Frauen die besseren Treiber sind oder ob wir primär daraus lernen können, dass hier bestimmte Zugänge zur Risikowahrnehmung vielleicht eine Rolle spielen. Und das möchte ich Ihnen in die Diskussion geben mit den verschiedenen Aspekten, die in der Transformationsforschung oder Transformationsdebatte, die wir hier ja auch führen wollen, eine Rolle spielen. Nämlich die Frage nach den Zielen der Transformation, also die Antwort auf die Krise, wo soll es überhaupt hingehen? Also die Frage nach der normativen Ausrichtung der Transformation. Und so wie die Debatte, die Mainstream-Debatte geführt wird, der sozial-ökologischen Transformation, geht es primär darum, die ökologischen Krisen in den Griff zu bekommen. Ja, also Kohlenstoffemissionen runter. Und dafür haben wir technologische Lösungen. Das kann man aber auch anders diskutieren, dass nämlich die Frage gestellt wird, inwiefern sind Kriterien soziale Gerechtigkeit relevant, wenn wir über sozial-ökologische Transformation sprechen, und inwieweit spielt Umweltgerechtigkeit und Geschlechtergerechtigkeit hier auch eine Rolle? Und die Frage ist, ob sie miteinander in Konkurrenz stehen oder sich gegenseitig ergänzen können. Dann eine zentrale Frage, die ich mit den Beispielen Ihnen auch mitgeben möchte, nämlich die Frage, wer definiert überhaupt die Ziele und wer entscheidet über Strategien? Ja, das erste Beispiel mit den Effizienzkochern, was ich Ihnen genannt habe, das ist keine Initiative von den Nutzerinnen dieser Kocher, ja, sondern das ist eine Top-Down-Strategie mit ganz klaren ökonomischen Zielen im globalen Norden. Die anderen beiden Beispiele, die ich genannt habe, sind aus sozialen Bewegungen entstanden. Also die Frage der Geschlechtergerechtigkeit und der politischen Partizipation an diesen Entscheidungsprozessen, die die Ziele der Transformation festlegen. Und natürlich die Frage, wie werden die Ziele erreicht? Erreichen wir das mit technologischem Fortschritt? Oder geht es auch darum, hierarchische Gesellschaftssysteme, und das wäre natürlich mein Votum, Patriarchat, Klassismus, Rassismus, Imperialismus in den Blick zu nehmen, weil sie die Grundbedingungen einer sozial-ökologischen Transformation sind. Ja? Also wir können spezifische Formen von sozial-ökologischer Transformation nur erreichen, wenn auch ein Gesellschaftssystem zur Disposition steht. Und was sind die Objekte dieser Transformation, also wessen Interessen werden überhaupt berücksichtigt? Geht es um ökonomische Interessen oder Interessen eines auch gesellschaftlichen Umbaus? Und ganz zentrale Frage, und dazu sollten meine Beispiele ja auch dienen, die Frage, wer sind denn überhaupt die Betroffenen und Profiteure von den entstehenden Chancen und Problemen einer sozial-ökologischen Transformation? Eine Transformation wird es nicht nur mit Win-Win-Win-Optionen geben, ja, sondern die Lasten dieser Transformation muss irgendjemand tragen. Und die Frage ist, inwieweit diese Lasten auch entlang von Geschlechtergrenzen organisiert werden. Und vorschlagen möchte ich Ihnen vor dem Hintergrund der Beispiele, die ich Ihnen hier vorgestellt habe, eine feministisch-emanzipatorische Transformationsperspektive, die nämlich kapitalistische, neoliberale und patriarchale Strukturen gemeinsam in den Blick nimmt, weil ich der Überzeugung bin, dass es nicht möglich ist, einzelne Aspekte von Ungleichheitsstrukturen zu verändern, wenn die anderen nicht thematisiert werden. Also eine Verschränkung von feministischer Kritik mit anderen Ungleichheitsstrukturen. Dann eine Wertschätzung ökologischer und sozialer Dienstleistungen anstatt einer Inwertsetzung von ökonomischer Abschöpfung für eine profitorientierte grüne Ökonomie. Also das, was das Beispiel mit den Effizienzkochern gezeigt hat. Es geht auch um eine Wertschätzung der Arbeit, die geleistet wird, wenn sie nicht ökonomisch Profit abwirft. Ja? Also aktuell in der Klimapolitik ist nur das Wertschätzens, wird nur das wertgeschätzt, was für die grüne Ökonomie sinnvoll ist. Dann ein weiterer Aspekt, sozial-ökologische Transformation muss ausgehen von lokalen Lebensgrundlagen und eben nicht Ausgangspunkt haben in den Interessen einer internationalen Klimapolitik, die auf eine lokale Ebene runtergebrochen wird, sondern genau umgekehrt. Die sozialen Reproduktionsformen und lokalen Gemeinschaften müssen der Ausgangspunkt sein für eine Transformationsdebatte. Und das heißt, dass Fragen von Gemeinwohlorientierung und solidarischer Ökonomie hier im Fokus stehen müssen. Und diese Ansprüche, das habe ich versucht, mal in zwei Thesen zusammenzufassen, wie ich die aktuelle Diskussion betrachte, die momentan geführt wird. Nämlich zum einen eine pessimistische Transformationsthese, die ich beobachten würde, dass der Klimawandel als Verstärker patriarchaler und imperialer Arbeitsteilung betrachtet werden kann, wenn der Klimaschutz über Emissionshandel und eine ökonomische Entwertsetzung organisiert wird, wird er zulasten von bestehenden Ungleichheitsstrukturen und damit verbundenen Arbeitsteilungen organisiert werden. Das ist das, was wir aktuell beobachten können. Und eine andere These, eher eine optimistische Perspektive, da habe ich jetzt nur mal beispielhaft Naomi Klein zitiert. Sie kennt vielleicht ihr Buch, was sie zum Pariser Klimagipfel rausgebracht hat, wo sie schon einen Titel formuliert: Der Klimawandel ist eine Chance, also dass wir den Zwang haben, auf die negativen Folgen des Klimawandels zu reagieren, kann auch als Treiber betrachtet werden, dass wir überhaupt kapitalistische Strukturen thematisieren müssen. Ja? Also dass wir verschiedene Formen der Ungleichheit thematisieren müssen. Ja? Und sie nennt das hier der Klimawandel, dieser Schock, der damit verbunden ist, kann auch als Chance interpretiert werden. Das habe ich zum Schluss nochmal mitgebracht, weil ich ähnliche Vorträge oft halte und deswegen auch gezielt in dem Vortrag vom Patriarchat gesprochen habe. Geschlechterverhältnisse klingt für die meisten so harmlos, da geht es um eine Beschreibung von Verhältnissen. Ich möchte immer Ungleichheitsstrukturen thematisieren und die müssen auch beim Namen genannt werden, nämlich es geht hier um patriarchale Strukturen. Das ist eine... Bei manchen Tagen gibt es so schöne Dokumentationen, nämlich so Menschen, die Diskussionen so schön skizzieren können. Das ist eine Tagung, die ich für relevant halte, um Ihnen auch zu zeigen, diese Diskussion wird vielfältig geführt. Von einem Kompetenznetzwerk Chancengerechtigkeit im Klimawandel, die im März in Berlin eine sehr interessante Tagung gemacht haben. Und da gab es unter anderem ein Podium. Das habe ich auch mitgebracht, weil Ines Weller spricht hier ja auch. Ich glaube, letzte Woche war sie hier. Dann war ein Vertreter vom Bundesumweltministerium dabei. Ich war dabei und ein Vertreter vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Und wir haben länger über, aus meiner Sicht darüber diskutiert, ob es überhaupt darum geht, patriarchale Strukturen zu thematisieren, weil wir über Geschlechterverhältnisse diskutieren. Und meine Beobachtung ist, in der Diskussion um sozial-ökologische Transformation, Kapitalismuskritik ist okay, aber bei Patriarchatskritik hört die Diskussion für die meisten auf. Ja? Und deswegen hatte ich hier auch formuliert, ist das Ende der Welt näher als das Ende des Patriarchats? Ja? Also können wir uns eher vorstellen, dass wir auf dieser Erde nicht mehr leben können, weil wir über den Klimawandel das Leben hier unerträglich gemacht haben, ist uns das eher vorstellbar, diese Form von Apokalypse uns vorzustellen, als dass wir uns vorstellen können, dass es eine Welt ohne Kapitalismus oder gar eine Welt ohne Patriarchat geben kann. Ja? Und was wir beobachten können in der internationalen Klimapolitik, der Mainstream der Klimapolitik ist systemkonservativ. Ja? Also das Rütteln an Lebensverhältnissen, Produktionsverhältnissen, Konsumverhältnissen ist immer noch ein großes Tabu. Okay, damit möchte ich auch abschließen und bedanke mich fürs Zuhören.